Der heutige Predigtext ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 17, Matthäus 17, ab Vers 14 bis 20. Matthäus 17, 14 bis 20. Das ist das Wort Gottes. Und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg, denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach: Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn, und der Dämon fuhr von ihm aus. Und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber sprach zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen: Hebe dich weg von hier dorthin, und er wird sich hinwegheben, und nichts wird euch unmöglich sein. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns dein Wort hier an dieser Stelle gut verstehen lässt, dass du uns die Ohren, die Augen öffnest, in unseren Herzen uns verstehen lässt, was dein Wort uns zu sagen hat, was du uns zu sagen hast. Wir bitten dich, dass wir das gut verstehen und anwenden können. Ich bitte dich, dass du meine Lippen gebrauchst, sie öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit zu verkündigen vermögen. Amen. Wenn ihr euch erinnert an letzte Woche, was wir da gelesen haben, direkt vor dieser Stelle, dann wisst ihr, dass nicht viel Zeit vergangen ist, seitdem Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus von dem Berg herabgekommen war. Auf dem Berg war er vorher, und er war vor den Augen seiner drei Jünger, die er mitgenommen hatte, hell erstrahlt und zusammen mit Mose und Elia von der Wolke der Herrlichkeit umhüllt worden. Das nächste, das berichtet wird jetzt, ist in einem sehr starken Kontrast dazu. Er, der Herr, kommt mit seinen drei Jüngern zu einer Menschenmenge hinzu, die in einen Streit verwickelt ist. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten stritten sich mit den übrigen Jüngern, die nicht auf dem Berg waren. So berichten das die anderen Evangelisten etwas genauer. Matthäus kürzt hier etwas ab. Aber das ist die Situation. Jesus kommt und die sind da am Streiten mit die Volksmenge, mit den Pharisäern und Sadduzäern, und die neun Jünger sind da. Jesus geht hin und fragt sie: Worüber streitet ihr? Da tritt ein Mann aus der Volksmenge heraus, fällt vor ihm auf die Knie und bittet: Herr, erbarme dich meines Sohnes. Der Mann beschreibt dann Jesus, was mit seinem Sohn ist, woran er leidet. Und die Beschreibungen, wenn wir sie zusammennehmen aus den drei Evangelien, wo das beschrieben wird, diese Beschreibungen gleichen ganz auffällig epileptischen Anfällen. Der Junge fällt hin. Seine Muskulatur verkrampft sich. Er hat Schaum vor dem Mund. Er knirscht mit den Zähnen. Das gleicht ganz typisch einem Grand-Mal-Anfall, einem epileptischen Anfall. Aus dem weiteren Bericht erfahren wir dann aber hier, auch bei den anderen Evangelisten, dass diese Anfälle durch einen Dämonen verursacht sind. Ich werde jetzt nicht in die Diskussion einsteigen, ob wir heutzutage epileptische Anfälle auch alle als von Dämonen verursacht ansehen müssen oder ob es nur die altertümlichen Vorstellungen der Leute damals waren, die hinter allem, was sie nicht erklären konnten, Dämonen sahen. Das Wort Gottes sagt hier, dass es ein Dämon war. Und somit mussten die Leute hier, diese neun Jünger, wenn sie den Jungen von seiner Epilepsie heilen wollten, mussten sie den Dämonen austreiben. Und das ist ihnen nicht gelungen. Es wird uns nicht berichtet, was genau diese Jünger probiert haben, um diesen Dämon auszutreiben. Aber es muss eine Demütigung für sie gewesen sein, die sie zuvor ja schon auf Geheiß und mit Vollmacht des Herrn Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben hatten. Das können wir in den früheren Berichten in den Evangelien gut nachlesen. Und es ist ihnen da gelungen. Hier, Jesus war nicht bei ihnen, als sie das versuchten. Petrus, Johannes und Jakobus, die waren bei Jesus auf dem Berg und die durften eine gewaltige Demonstration der Herrlichkeit des Sohnes Gottes erleben. Und sie, die neun, waren hier unten mit dem Mann und seinem unheilbar kranken Sohn und konnten ihm nicht helfen. In einer Weise geben sie und auch die dazukommende Volksmenge ein Bild von der Menschheit, die ohnmächtig ist gegenüber der zerstörerischen Macht Satans. Und zu dieser Volksmenge und seinen Jüngern kommt Jesus hinzu. Und ich frage mich, was ihr wohl denkt über den Auftritt Jesu hier. Vielleicht so etwas wie: Ist das der barmherzige und geduldige Rabbi Jesus? Auf den ersten Blick erscheint er jetzt eher wie so ein griesgrämiger oder ungeduldiger Chef. Ihr ungläubige und verdrehte Gesellschaft, habt ihr es immer noch nicht gecheckt? Bringt mir den Jungen her, ich zeige euch, wie das geht. Es ist wahr. Es sind harte Worte dabei, die Jesus braucht. Aber immer wenn Jesus harte Worte braucht, dann dürfen wir nicht ihn und sein Reden hinterfragen, sondern wir sollten gut hinsehen und uns selbst fragen, warum trifft das zu, was er sagt? Weil es trifft immer zu, was der Herr sagt. Warum trifft das zu, was er sagt? Jesu Verärgerung oder sein Zorn sind Gottes Verärgerung und Gottes Zorn über unser verkehrtes Verhalten und Motiviertsein. Das Erste, was Jesus sagt, ist ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Das ist gerechte Trauer und Enttäuschung über den Zustand seiner Generation, über ihren Unwillen umzukehren und an ihn zu glauben und in Gottes Wegen zu gehen. Jesus wiederholt hier das Wort Gottes, das an Mose ging, als Gott damals in der Wüste zu Mose sprach. Es ist in 4. Mose 14, Vers 10. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange will mich dieses Volk verachten? Und wie lange Wollen Sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in Ihrer Mitte getan habe? Das klingt sehr ähnlich wie das, was Jesus jetzt sagt. Er wiederholt das eigentlich. Und mit ungläubige und verdrehte Generation meint der Herr hier nicht zuerst die Jünger, die es nicht schafften, den Jungen von den Dämonen zu befreien. Er meint die ganze gegenwärtige Generation, die im Unglauben verharrt. Aber dennoch spricht er diese Worte vor den Ohren der Jünger, die auch lernen sollen, dass ihr Versagen etwas mit mangelndem Glauben zu tun hat. Das hören wir nachher. Es ist vielleicht so, wie wenn ein Vater einen Sohn wegen seinem Ungehorsam tadelt und der Bruder, der dabei steht und nicht in der gleichen Weise wie sein Bruder ungehorsam war, der kann sich dann, wenn er das hört, auch überlegen, geht dieser Tadel auch mich etwas an? Habe ich vielleicht ein ähnliches Problem wie mein Bruder? Das sollten die Jünger sich jetzt fragen. Später fragen dann ja diese Jünger Jesus tatsächlich, was haben wir denn nun falsch gemacht? Was haben wir versäumt? Was haben wir da nicht richtig getan? Warum konnten wir den Jungen nicht heilen? Sag uns das, Herr. Und wahrscheinlich merken sie, dass es an ihnen lag. Es war ihr Problem. Sie haben etwas wirklich nicht richtig gemacht oder sich nicht richtig gehalten. Und sie fragen Jesus erst, als er mit ihnen allein ist. Und es gibt etwas Bemerkenswertes in der Art, wie sie fragen. In der Originalsprache gibt es hier eine Verdoppelung des Wortes «wir». Und damit wird dieses Wort besonders betont. Es muss dann heißen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Es ist klar, dass die anderen, das sind hier besonders die Schriftgelehrten und Pharisäer, die konnten das sowieso nicht. Aber die Jünger fragen, warum haben wir das nicht gekonnt? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten aufgrund ihrer Untreue Gott gegenüber nicht die Vollmacht, wie Jesus zu reden und zu handeln, auch zu heilen. Aber die Jünger, wir haben doch eigentlich Vollmacht bekommen, zu heilen und Dämonen auszutreiben. Das wussten sie. Warum konnten wir es denn jetzt nicht? Wir sind ja nicht Ungläubige wie diese anderen. Und Jesus antwortet ihnen auch besonders. Er spricht sie nicht auf die genau gleiche Weise an wie vorher die anderen Leute. Er sagt nicht zu ihnen, wegen eurem Unglauben habt ihr das nicht gekonnt, sondern wegen eurem Kleinglauben. Wörtlich heißt es wenig Glauben. Habt zu wenig Glauben. Das ist nicht die gleiche Art von Glauben, die sie nicht hatten. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten hatten nicht den rettenden Glauben, den die Jünger dagegen sehr wohl hatten. Die Jünger glaubten, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Kapitel 16 haben sie das bekannt, bezeugt. Sie hatten aber zu wenig von einer anderen Art Glauben, nämlich zu wenig von dem Vertrauen darauf, dass sie in der Autorität Jesu dem bösen Geist befehlen konnten, einen Menschen zu verlassen. Und sie hatten diese Erfahrung ja bereits gemacht. Jesus sandte sie aus und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Zum Beispiel Markus 6, Vers 12. Jesus sagt eigentlich, von dem Glauben, dem Vertrauen auf meine Kraft, die ihr damals hattet, habt ihr heute zu wenig gezeigt. Zu wenig Glauben. Und wenn sie zu wenig Vertrauen auf die Autorität Jesu hatten, die sie in seinem Namen auch gebrauchten, dann heißt das automatisch, dass sie zu sehr auf ihre eigene Kraft vertrauten. Und diese kann nicht helfen, die Werke Gottes zu vollbringen. Wenn sie etwas im Namen Jesu tun, heißt das, dass tatsächlich Jesus es tut. Immer wenn die Apostel Wunder taten, von denen wir noch viele finden in den Berichten der Apostelgeschichte, dann taten sie diese Wunder immer im Namen Jesu, also in der von ihm gegebenen Vollmacht. Es war nie ihr eigenes Können. Der Herr tat es durch sie. Und das haben sie auch so bekannt. Zum Beispiel, als sie einen Gelähmten geheilt hatten und die staunende Volksmenge zusammenlief, Apostelgeschichte 3, Vers 12. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk: Männer von Israel, was verwundert ihr euch darüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser Mann gehen kann? Und später im Vers 16: Durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Wenn Jesus den Jüngern erklärte, wegen eures Kleinglaubens, dann tadelte er sie damit. Er gab nicht nur eine Erklärung, warum das so ist, es war auch ein Tadel damit verbunden. Eine Kritik ihrer Haltung, ihres Glaubens. Eigentlich hättet ihr den Jungen heilen können, aber ihr habt nicht wirklich auf meine Kraft vertraut. Ihr habt doch bereits genügend Erfahrungen gemacht mit mir, mit meiner Wunderkraft. Ich habe euch diesen Auftrag gegeben, in meinem Namen solche Wunder zu tun. Und ich habe euch auch die Vollmacht dazu gegeben. Und dann ergänzt er: Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen: Hebe dich hinweg von hier dorthin, und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Das heißt, wenn ich euch die Vollmacht gebe, sagt der Herr, zu einem Berg so zu sprechen, dann könnt ihr im Vertrauen auf mich bewirken, was ich wirke. Ihr braucht keinen großen Glauben. Ihr braucht nur den richtigen Glauben. Jesus nimmt mit Absicht das Beispiel des Senfkorns, dieses kleinsten aller Samenkörner, braucht er als Bild für das Königreich der Himmel, um zu zeigen, dass aus dem Kleinen und Unscheinbaren etwas unvorstellbar Großes wie Gottes Königreich kommen kann. Und so wirkt auch der Glaube. Gott gab den Jüngern diesen Glauben, der nach außen so klein erscheint, dass man ihn gar nicht sieht. Aber er bewirkt so Großes, wie einen Berg von seiner Stelle wegzuheben oder eben einen mächtigen, bösen Geist des Satans aus einem Menschen zu vertreiben. Nun sollten wir uns auch wieder die Frage stellen: Was bedeutet das alles für uns heute? Was fangen wir damit an? Ist das nur eine schöne Geschichte über Jesus und die Jünger, oder hat das auch etwas mit uns zu tun? Sagt das etwas für uns? Müssen wir heute noch davon ausgehen, dass Menschen von Dämonen geplagt sein können? Dass bestimmte Krankheiten durch Dämonen verursacht sein können? Und wenn wir das glauben, sollten wir dann hingehen und Dämonen austreiben, wie das vorwiegend von charismatischen Geschwistern versucht wird? Dazu wird oft dann auch eine Stelle am Ende von Markus Evangelium, am Ende von Markus 16 zitiert, 16 Vers 17, da heißt es, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und so weiter. Zu diesen Fragen will ich eine zweifache Antwort geben. Die erste ist, dass diese spektakuläre, sichtbare und hörbare Weise, wie Jesus und die Apostel Dämonen austrieben, in ihrem heilsgeschichtlichen Zusammenhang gesehen werden müssen. All die Wunder, die Jesus getan hat, waren Zeichen, die seine Salbung als Gottes gesalbter König und Retter vor den Augen der Menschen bestätigen. Und die Apostel taten dann dieselben Zeichen wie Jesus, die Paulus dann die Zeichen der Apostel benannte. Das sind die Zeichen der Apostel. Und diese Zeichen der Apostel gaben den Aposteln etwas, um sich als Apostel Jesu Christi zu identifizieren. Gott bestätigt durch diese Zeichen, dass sie tatsächlich diese Nachfolger seines Sohnes sind, die sein Werk weiterführen und sein Wort weiterpredigen. Man muss auf sie ebenso hören, wie man auf Gottes Sohn hören muss. Und was sie schriftlich verkündigen, trägt damit das Siegel des Wortes Gottes. Dazu sind diese Zeichen gegeben, wozu auch eben Heilungen und Dämonenaustreibungen gehören. Ich glaube, dass die Markus-Stelle da am Ende von Markus auch vorwiegend erfüllt wurde in den Zeichen der Apostel. Sie haben das gleich darauf so getan. Mit all dem sage ich aber nicht, dass ich glaube, dass es heute keine Dämonen oder keine Besessenheit mehr gibt. Ich habe zu viel erlebt in der Arbeit mit Drogensüchtigen auf der Straße, in der Arbeit in Psychiatrien. Da habe ich zu viel gesehen und erlebt, dass ich sagen könnte, es gibt keine Wirksamkeit von dämonischen Mächten mehr. Das gibt es tatsächlich noch. Aber, wir sind nicht mehr im Zeitalter der Apostel. Wir haben die Berichte der Evangelisten und der Apostel in Gottes abgeschlossenem Kanon der Heiligen Schrift. Wir können hier nachlesen, wie Gott ihr Wort durch die Zeichen der Apostel bestätigte. Und trotzdem, wir können als Kirche Anteil an dem Wirken Jesu haben, das Menschen von bösen Mächten befreit. So wie ein ehemals Besessener, der sich als Wahnsinniger gebärdet hatte, nachdem er von Jesus befreit wurde, danach normal bekleidet und vernünftig mit den Jüngern zusammen war, so habe ich auch erlebt, dass Menschen, die zuvor schwer gestört waren, zum Glauben an Jesus kamen und heil wurden. Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wahrhaftig frei. Und deshalb müssen wir alle Menschen mit dem Sohn Gottes, dem Retter und Befreier unserer Seelen, bekannt machen. Er ist es, der sie alle retten kann, egal in welcher Weise sie unter der Macht Satans geknechtet sind. Schließlich sind die Dämonen auch nicht nur auf diese spektakuläre Weise wirksam, wie in diesen krassen Beispielen im Neuen Testament oder in krassen Beispielen heute in der Geschichte. Sie, die Dämonen, üben Macht über ganz normale Sünder aus. Was wir oft lesen im Gottesdienst, auch in Epheser 2, Verse 1 bis 3, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt noch in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur aus Kinder des Zorns waren. Wir alle mussten in einer Weise vom Einfluss dämonischer Mächte befreit werden. Wenn wir unter die Sünde geknechtet waren, waren wir unter diese Mächte geknechtet. Es gibt aber dennoch eine Sache, die wir uns zu Herzen nehmen sollten davon, was Jesus über den Kleinglauben oder eben Wenigglauben sagt. Wir alle können auch dahin kommen, dass uns das vom Herrn gesagt werden muss: Wegen deines zu wenig Glaubens kannst du nicht die Dinge vollbringen, die ich dir aufgetragen habe. Vielleicht werden nur wenige von uns darin gebraucht, schwer gestörten Menschen zu helfen. Mit dem Herrn, dass sie mit dem Herrn leben können und wiederhergestellt werden. Aber wie es der Apostel im Korintherbrief schreibt, werden jedem von uns bestimmte Gaben und damit auch Aufgaben gegeben. Das sind manchmal äußerlich ganz unscheinbare Begabungen wie Gastfreundschaft oder andere Dienstbereitschaft oder einen Menschen zu trösten, zu ermutigen, ihm zu helfen, im Glauben, in der Heiligung zu leben und so weiter. Und jeder dieser geistlichen Dienste, mit denen der Herr uns beauftragt, jeden von uns mit einem bestimmten Dienst, die können nur wirklich gut getan werden, wenn sie in seiner Kraft getan werden. Und dazu brauchen wir Glauben, der so klein sein mag wie ein Senfkorn. Wenn ich denke, ich kann diese Aufgabe niemals bewältigen, ich kann diese Schwester nicht trösten, ich kann meiner Mitarbeiterin nicht das Evangelium erklären, ich kann nicht diese vielen Leute gastfreundlich bewirten und so weiter und so weiter. Wenn du im Kleinglauben solche Gedanken hegst oder aussprichst, kannst du womöglich nicht die Aufgaben erfüllen, die der Herr dir gibt und wozu er dich begabt hat. Aber im Glauben daran, dass der Herr auch die Kraft gibt zu dem, was er von uns verlangt, kannst du alles vollbringen, alles tragen. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.